So, hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von 21, die erste Folge der neuen Staffel, heute mit Daniel.
Hallo.
Mit dem Markus.
Hallihallo.
Und mit mir. Daniel, hast du uns die Blockzeit?
Ja, aber selbstverständlich habe ich uns die Blockzeit mal rausgesucht und die ist 619.115.
Wunderbar. Dann verlieren wir
noch oder andersherum gesagt, ne? 619.115. So.
Dann verlieren wir noch gar nicht viel Zeit und starten gleich mal mit den Community News. Daniel, du hast da was für uns.
Ich hab da was. Ach so, ja, ich bin natürlich wieder mega busy und unvorbereitet heute gewesen oder jetzt unvorbereitet, weil mega busy wegen einer Veranstaltung nächste Woche, Donnerstag in Wien, findet mal wieder ein Valley of Bitcoin Konferenz statt mit Fokus auf österreichische Ökonomie in Österreich. Mit einem Haufen krasser Leute und wirklich, wirklich sehr, sehr geiler, spannender Content, wo wir natürlich wieder über das Thema Geld und diskutieren, aber auch vor allem über Bitcoin versus Gold. Wird sehr, sehr geil. Aber ich glaube, wir sprechen vor allem deswegen darüber, weil dadurch ein Twitter-Account so ein bisschen auf den Schirm von vielen gekommen ist, der Sven Schnieders. Aus Österreich, vor allem aus Wien, der dort irgendwie eine lokale Bitcoin-Community leitet, aufgebaut hat.
Ist der da auch involviert oder wie? In die?
Der ist als Sprecher kurzfristig noch mit dazugekommen, weil er ein paar anderen Sprechern ziemlich positiv aufgefallen ist, da er ziemlich, ja, sehr, sehr qualitativ hochwertigen Content rausbringt und das, obwohl er eigentlich erst 23 ist, was auch vom Inhalt des Contents her wirklich sehr, sehr beeindruckend ist. Also da kann nicht mal ich mithalten. Und ich glaube, kann von uns wahrscheinlich keiner mithalten von dem, was er da rausbringt. Das ist schon echt faszinierend. Ja, Markus, du hast ja mal so ein paar Tweets rausgesucht.
Ja, ich bin eigentlich schon ein Fan von ihm. Ich habe auch festgestellt, dass ich vor einem halben Jahr habe ich mal von ihm was retweetet, war echt gut. Da hat er was über Privacy und Security online und Bitcoin getweetet. Also das waren so einige Tweets, wie man sich halt verhalten soll. Fand ich echt stark. Einfach immer so ein Guideline. Und dann hat er einen Tweet, den fand ich ganz gut. Don't listen to those who get rich by teaching others how to get rich. Damit meint er wahrscheinlich Julian Hospoder. Hört sich so an.
Das könnte gut sein, ja.
Jedenfalls musste ich gleich an Julian Hospoder denken.
Ja, aber ist was Wahres dran.
Okay.
Ist was Wahres dran,
sehr gut,
unabhängig von Julian Hospoder.
Muss ich mir auf jeden Fall auch angucken, mal den Content von ihm. Ich habe gerade eben vorher zufällig zum ersten Mal einen Tweet oder eine Antwort auf einen Tweet von ihm gesehen und dann sein Profil auch zum ersten Mal gesehen. Muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Sieht gut aus.
So, ich bin auch sehr gespannt, wie die Diskussion mit ihm wird, weil er sehr vor allem bei der Diskussion um das Thema Gold versus Bitcoin mit dabei sein wird und da auch ziemlich spannend schon drüber geschrieben. Und wir haben zwei krasse Goldbugs dabei, unter anderem den Thorsten Polleit, den ja auch viele kennen, Chefökonom von Degussa, also dem größten Goldhandelsunternehmen Europas ist.
Ja, stark. Aber Daniel, warte mal, geht es eigentlich um Bitcoin versus Gold oder geht es auch um Bitcoin versus irgendein Blockchain Fiat auf Gold
nee,
oder so?
Gar nicht. Also das kann natürlich sein, dass das Thema aufkommt, aber grundsätzlich geht es erstmal um die Unterschiede der beiden Assets und was davon besser geeignet ist in der heutigen Welt. Und natürlich, also meines Erachtens auch um den Fail von Gold. Also ich bin ja ein Fan von der Aussage, ich würde der Aussage zustimmen, dass halt das Fiat-System eine Folge der Probleme ist, die mit Gold entstanden sind. Im Prinzip der Fail von Gold hat dazu geführt, dass das Fiat-System entstanden ist. Und das ist, würde ich ganz gerne eine Diskussion sehen, aber das entscheidet natürlich nachher der Moderator. Mhm.
Und wer ist da noch dabei als Goldbug neben Thorsten Polleit?
Der Mark Walleck von Incrementum.
Okay.
Die bringen ja regelmäßig den We Trust in Gold Report raus.
Mhm. Und
die
auf der anderen Seite?
Haben übrigens auch schon vor Jahrzehnten über Stock to Flow geschrieben, aber natürlich bei Gold, nicht bei Bitcoin. Ja.
Und auf
das Thema
Seite?
So ein bisschen bekannt gemacht. Ja, auf der anderen Seite ist der Manuel Anders von der Bayern LB und der Sven.
Ah, okay, cool.
Das wird interessant.
Ja, vor allem, weil Manuel ja der Research Report von der Bayern LB, der heißt ja quasi, ist Bitcoin outshining Gold? Mhm. Und das wird entsprechend auch das Thema der Diskussion sein.
Da sind aber dann Streams verfügbar im Nachhinein?
Ist das, also Streams nicht, aber die Aufnahmen laden wir natürlich.
Aufnahmen meine ich ja natürlich.
Genau, ja. Die werden nachher wieder hochgeladen, so ich denke mal so 2, 3, 4 Wochen nachher werden die okay. Online stehen.
Cool. Ja, dann haben wir jetzt, wollen wir vielleicht eine neue Rubrik gründen, ne? Markus, da müssen wir dich mal kurz introducen.
Okay.
Komm in die Gruppe, was hast du zu verlieren? Und das sagen die Jungs in der Gruppe dazu.
Bester Mann, Markus. Danke. Bester Mann, Markus. Jetzt fahr ich AMG, mein Freund. Jetzt gebe ich richtig Gas.
Ja, Wahnsinn, Markus. Das klingt doch nach dir. Komm, erzähl mal. Erzähl
jetzt war ich AMG, mein Freund.
Und das Beste ist, don't listen to those who get rich by teaching others how to get rich, ne, Markus?
Bester Mann. Also, der Dennis hat die Sounds rausgesucht. Keine Ahnung, woher, aber ich fand das richtig geil. Also, richtig cooler Sound. Ja, gut, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben und zwar. Letzten Donnerstag war Bitcoin im Turm in Ulm, also jeden dritten Donnerstag ist ja das Meetup. Und was ich richtig cool fand, war, dass Olivier war da aus der Schweiz, ist extra angefahren, hat da übernachtet.
Hier vom Krypto-Dreieck, oder? Oder
wie das ja, heißt? Genau. Ja. Und wie es halt so ist, wenn Schweizer nach Deutschland kommen, da ist alles ziemlich billig, unter anderem auch der Alkohol. Das hat ihm nicht so gut getan, glaube ich. Der hat ziemlich lang geschlafen. Ich, soweit ich gehört habe, also ich bin ja auch etwas früher heim, Familienpapa, weiß ganz anständig. Aber ich glaube, das war ja auch Weiberfasching. Er ist in irgendeiner Karaoke-Bar versumpft oder so, glaube ich. Ich weiß nicht, was. Vielleicht erinnert er sich irgendwann dran, was alles passiert ist. Aber das war echt cool. Der kam einfach aus der Schweiz angefahren, hat übernachtet. Und der Markus Büch, der war beim Skifahren, irgendwie ist er aus Dresden, ich glaube auch im Blockchain-Verband aktiv und der war beim Skifahren und ist einfach mal aus Österreich schnell hochgefahren zum Meetup, also ist schon lässig, wenn so Leute von so weit herkommen.
Ja cool, bei euch schauen öfters mal welche vorbei, die gar nicht aus der Nähe sind, ne? Habe ich jetzt schon ein paar Mal gemeint, irgendwie mitzukriegen.
Ja genau. Cool. Wir haben ein paar Mal Werbung gemacht dafür und jetzt kommen dann immer wieder Leute vorbei und wir haben auch eine coole Location. Also ich meine, hinter meinem Teamhotel in so einem Loch praktisch, in so einem Turm, 200 Jahre alt oder so und sieht schon nach richtig Cypherpunk-Style
aus. Steht auch jedes Mal der
Ripple.
Der Ripple-Cocktail-Automat.
Ja, der ist schon da, aber der ist halt nicht gefüllt halt. Du musst halt die ganzen Getränke abfüllen und so, das machen wir nicht immer.
Hier ist mal eine Riesenschweinerei wahrscheinlich.
Ja, das ist schon aber viel Arbeit.
Und so. Apropos Markus Büch, ne? Der ist ja jetzt, also der ist, glaube ich, jetzt seit Anfang des Jahres ist er mit im Vorstand vom Bundes-Blockchain-Verband.
Ja, das heißt Bundesblock, genau, glaube ich, ja, genau.
Bundesblock, also Verband Blockchain, Bundesverband Blockchain. Und genau, ich bin da auch seit Anfang des Jahres Mitglied geworden, so ein bisschen auch auf seine Nachfragen. Und das wäre vielleicht für den einen oder anderen, der vor allem ein Business im Bitcoin-Bereich hat, interessant, weil er würde ganz gern so ein bisschen mehr die Bitcoiner im Blockchain-Bundesverband vertreten sehen. Was ich eine ziemlich coole Sache finde, ist das nicht teuer, 150 Euro im Jahr oder sowas. Ich weiß noch nicht, was es bringt, aber zumindest der Gedanke, dass da mehr Bitcoiner vertreten sind, finde ich cool.
Ist ja ziemlich Shitcoin-lastig, habe ich gehört.
Ja, und so Industrie-Blockchain-lastig. Okay. Also Blockchain-Bullshit.
Also was richtig ja, witzig sagen, war, warte mal, der hat noch einen witzigen Tweet abgesetzt. Und zwar hat er sich auf Twitter bedankt für das tolle Ripple-Meetup in Ulm. Letzte Nacht und so, war schon lässig. War witzig, witziger Typ. Ist immer nett, wenn man die Leute auf Twitter mal persönlich kennenlernt.
Ja, nice. Ja, was ich noch sagen wollte, was ich gut finde an dem, was der Markus gerade macht, ist eben, ich weiß, viele sagen, interessiert mich doch nicht, wenn da irgend so ein Blockchain-Verband irgendeinen Käse für die Regierung aufbereitet. Ich finde es aber nicht schlecht, wenn was er jetzt macht, indem er versucht, auch ein paar Bitcoiner dahin zu ziehen, um einfach auch die Perspektiven der Bitcoiner da reinzubringen und vielleicht auch, was, was aus Sicht der Bitcoiner wichtig ist und wichtig wäre als Grundlage, weil natürlich am Ende des Tages, in welcher Zeitspanne auch immer, setzt sich höchstwahrscheinlich Bitcoin als ein solider Baselayer durch. Aber warum sollen wir nicht dafür sorgen, dass Deutschland ein Land ist, in dem von Anfang an die Begebenheiten positive sind, oder? Ich meine, ansonsten muss ich immer in die Schweiz rüberziehen, wenn das hier katastrophal wird. Und ja, finde ich gut, dass er sich da ein bisschen drum kümmert, Bitcoiner an den Start zu bekommen.
Absolut.
Oh, was haben wir als nächstes Thema? Ja,
haben wir noch das Thema Idiotane?
Oh je.
Ganz kurz nur, wir wollen ja keine Shitcoins behandeln, aber das ist natürlich schon eine lustige Aktion, die da jetzt gerade passiert, die für viel Unterhaltung sorgt.
Ja, es ist schon interessant, was da gelaufen ist. Also die haben sich ja praktisch über Trinity oder wie sie das nennen, ihre App, haben sie sich da einen
Hack eingefangen. Die Hauptimplementation der Wallet.
Ja. Der Wallet, ja, ich glaube, es gibt... Gibt es überhaupt verschiedene Wallets oder gibt es nur eine bei IOTA? Weiß nicht. Es scheint anscheinend nur eine zu geben. Und da haben dann Leute geschafft, praktisch anderen die Seeds zu klauen. Und das kam dann irgendwann auf. Und nachdem sie gesehen haben, dass 50 Seeds und irgendwie 2 Millionen US-Dollar geklaut wurden, haben die einfach mal das ganze Netzwerk gestoppt.
Also seitdem, soweit ich das verstanden habe jetzt, oder? Also ohne Gewehr, aber das, was ich verstanden habe und ohne mich da jetzt näher mit zu beschäftigen, ist, dass diese Hauptimplementation des Nodes, in dem halt eine Wallet-Software mit drin ist oder ein Wallet-API mehr sozusagen mit drin ist, also dieses Trinity, das wurde irgendwie von einer anderen Wallet, die sich MoonPay nennt, verwendet. Und irgendwie ist es wohl so, dass der Seed irgendwie an die Trinity Wallet übertragen werden muss. Von der MoonPay an die Seed. Das müssen, wenn du schon überlegst, dass der Seed halt irgendwie online übertragen wird, ist schon bescheuert. Aber,
macht gar keinen Sinn.
Genau, das sind wohl deswegen auch nur die Wallets betroffen, die halt keine Hardware-Wallet, also die Private Keys nicht auf der Hardware-Wallet verwenden. Und bei allen anderen konnte halt der Private Key oder der ganze Seed, glaube ich, sogar extracted werden.
Aber nur, wenn man mit diesem MoonPay zu tun hatte? Oder,
soweit ich es verstanden habe, nur mit dem MoonPay, ja.
Okay, aber es ist schon krass, das fand ich nämlich auch heftig. Ich habe so ein paar Tweets immer mal wieder gesehen, irgendwo in der Timeline, wo es dann hieß, ja, was ist denn hier so für eine Aufregung? Das lag halt an MoonPay, an dieser, das ist ja auch irgend so eine, so ein Fiat-Gateway, irgend so eine Firma, oder?
Ja,
und sowas, ja. Wie kann man denn nicht in Frage stellen, so, okay, es lag an MoonPay und wegen einer privaten Firma irgendwie werden Tausende von deren Accounts irgendwie leer gezogen von einem dezentralen, verschlüsselten System. Das ergibt einfach keinen Sinn.
Nee, das ist ein Implementationsfehler wohl auch. Also ich würde sagen, es ist ein Implementationsfehler von IOTA alleine, dass dass die Software, also die Node-Software oder die Hauptimplementation nach einem Private Key fragt, darf ja eigentlich schon nicht sein.
Das ist schon seltsam. Eben, also das ist, ich verstehe auch nicht, wie man dann, das wäre wie wenn morgen werden irgendwie etliche Bitcoin-Konten leergeräumt und dann heißt es, oh, das war jetzt aber der Fehler von Coinbase, die haben da, das war eine schlechte Connection zu den Private Keys, das ergibt ja gar keinen Sinn.
So, ja, entweder auf jeden Fall ist das, oder nicht. Auf jeden Fall, damit wir das Scheißcoin-Thema zum Ende bringen. 14 Tage sind es jetzt, ne? Oder 12 Tage.
Aber es werden noch mehr sein. Wenn
die Blockchain nicht läuft, und es wird doch deutlich mehr werden, genau. Ja. Es wird noch ein bisschen dauern und bis die dann wieder läuft, ist natürlich Coordicide. Eigentlich ist er jetzt schon Coordicide. Und wenn sie Glück haben, müssen sie den Coordinator auch nie wieder anstellen, sondern können direkt auf ihren neuen Konsensusmechanismus zurückgreifen, der natürlich garantiert super zuverlässig funktionieren wird. Ja. So
Wie auch immer, wie du sagst, lasst uns wechseln hier zum Non-Technical-Bereich, zu den News der Woche. Markus, hast du ein Item gehabt?
Ah, okay, soll ich über Peter Todd reden, oder? Und das war ja dann eine große Diskussion, die Bitcoin-Inflation 0.5%. Ich meine, Peter Todd hat es ja nicht zum ersten Mal gesagt. Es geht ja jetzt darum, wenn jetzt praktisch die Rewards für die Miner wegfallen sollten, mit dem nächsten Halving und den nächsten, die kommen werden. Und da hat Peter Todd, ich glaube, das habe ich schon vor einem Jahr oder so gehört, sagt er halt, warum sollen nur die für die Block, für die Miner zahlen, die Transaktionen machen und die, die einfach nur die Coins halten, praktisch sich daran nicht beteiligen. Und er hat halt so eine dauerhafte Inflation von 0,5% praktisch als Gedankenspiel reinbracht. Und das kam jetzt irgendwie nochmal auf. Er hat ja nochmal drüber getweetet. Ja, keine Ahnung. Und dann hat es natürlich immer gleich wieder nochmal große Wellen gezogen. Und ja, persönlich, ich meine, man kann sich ja drüber Gedanken machen, aber das wird niemals kommen. Also das wird niemals.
Ich meine, immer wieder im Sozialismus auch, ne? Alle zahlen halt für die Transaktionen von wenigen. Das ist natürlich schon irgendwie so eine, ja, unfreiwillige Steuer, die halt auf die Art und Weise stattfinden würde.
Ja, er begründet es eigentlich schon ganz gut. Ich finde es jetzt nicht so schlecht. Und zwar ist es ja so, dass du praktisch für die Sicherheit des Netzwerks ja bezahlst mit diesen 0,5%. Und warum sollen nur die bezahlen, die Transaktionen machen? Weil die anderen, die jetzt weniger Transaktionen machen, profitieren auch von der Sicherheit des Netzwerks.
Ist es denn so, ganz kurz, ist es denn so, müsste man sowas jetzt schon anstoßen oder kann man nicht bis zu dem Zeitpunkt warten, wo wirklich die Block Rewards so klein werden, dass man beobachten kann, ob es zu einem Problem wird, ob zum Beispiel irgendwie, die Hashrate kleiner wird, weil zahlreiche Leute aussteigen, weil das so nichts mehr bringt oder was weiß denn ich, oder es weniger Transaktionen gibt und das Netzwerk weniger
Vorher wird da sowieso nichts passieren. Also ich meine, wenn nicht irgendwie ein kritisches Problem auftritt, dann wirst du auch niemals Konsensus für sowas finden. Und das ist auch
aber wenn das dann auftritt und es ist echt problematisch, dann kann es ja auch gut sein, dass man einen Konsensus dafür finden könnte.
Ich glaube nicht, dass es jemals passieren wird. Zum einen ist es natürlich so, der Reward besteht ja aus der Subvention und aus den Gebühren.
Ja.
Und das Gebühren-Subventions-Verhältnis liegt jetzt irgendwie bei 10 zu 90 oder sowas. Ja. Und das ist ja auch okay. So, und das ist über die letzten Jahre schon angestiegen. Wir haben jetzt irgendwie zu Peak Ende 2017 ein Verhältnis gesehen, was dann schon an die 50-50, ich glaube sogar so über 50 hinausgeragt hat, was die Gebühren angeht.
Ja.
Und wenn wir so einen Zustand halt in den nächsten 10, 20 Jahren aufrechterhalten können, in Kombination mit eigenen Preisen, und das ist natürlich wichtig, die Preise müssen steigen, sonst funktioniert es nicht, dann sehe ich überhaupt gar kein Problem, dass die Gebühren locker ausreichen, um eine ausreichend ist natürlich immer eine Frage der Definition, aber um eine einigermaßen ausreichende Sicherheit dauerhaft zu garantieren, um Millionenbeträge mit, sagen wir mal, 20, 25 Bestätigungen durch die Gegend zu sticken. Und das reicht ja auch eigentlich aus. Und man muss sich jetzt immer fragen, so, okay, verlieren bzw. gewinnen halt wirklich auch die Long-Term-Hodler durch mehr Sicherheit, oder betrifft es eigentlich eher zum Großteil die Leute, die halt eine Transaktion durchführen und eine Gegenleistung erwarten? Meines Erachtens ist es so, meine Perspektive darauf ist halt so, hey, wenn ich halt hodl in einem System, was halt auf Bitcoin läuft, dann habe ich ja in einem, zumindest was jetzt den Kaufkraftzuwachs angeht, ja, ein deflationäres Szenario. Also ich habe einen Kaufkraftzuwachs meiner Tokens, wenn ich sie halte.
Ja, genau.
Und daraus kann ich ja dann, wenn ich entscheide, eine Transaktion durchzuführen, kann ich ja daraus entsprechend halt auch die Transaktionsgebühr bezahlen und sollte die Transaktionsgebühr bezahlen. Und je länger ich halte, desto mehr Mehrwert stifte ich ja auch in das Gesamtnetzwerk mit rein. Also ich meine, Hodling ist ja eine wichtige Aufgabe in dem Gesamtsystem. Das sorgt für Sicherheit, das sorgt für Resilienz in der gesamten Wertschöpfungskette, im gesamten Wirtschaftskreislauf. Und von daher sollte das natürlich auch entsprechend belohnt werden, wenn man halt mehr Wertzuwachs hat über einen längeren Zeitraum, dann ist natürlich das Verhältnis, was man an Gebühren zahlt, nachher geringer. Aber halt dauerhaft irgendwie den Wertzuwachs zu reduzieren durch eine dauerhafte Inflation, ich persönlich halte das für keine gute Idee, aber wir werden sehen, wenn so eine Diskussion wirklich mal aufkommt, wie da der Konsens aussieht.
Ja, aber wieso kommt die Diskussion überhaupt auf? Ja, das kommt dann immer wieder, jedes Jahr oder so kommt das dann mindestens einmal und dann springen dann vor allem so Shitcoiner wie der Koppelmann oder so, die springen dann gleich drauf auf und spielen sich wieder wichtig auf im Internet. Und
ja gut, aber auf der anderen Seite, ich finde, ja, warum soll man das nicht diskutieren? Oder es ist tatsächlich Thematik, bei der wirklich niemand auf der Welt sagen kann, wie das ausgeht und wie es funktioniert und ob es funktioniert. Und und ob am Ende Transaction Fees ausreichen, um das Netzwerk so sicher zu halten. Wahrscheinlich ist es so, vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so. Ja, warum nicht drüber diskutieren?
Ja, klar, aber das kommt dann jedes Jahr und es wird ja nicht geändert. Also du findest ja keinen Konsens.
Das ist schon so, ja.
Das Ding ist halt, momentan reicht's aus. Und wenn es nicht mehr ausreicht, dann ist es Zeit zu handeln. Dann macht es natürlich, und das stimme ich dir, macht Sinn, halt zumindest auf irgendwie Diskussionsgrundlagen zurückgreifen zu können.
Genau, das meinte ich. Ja, was haben wir hier noch? Eine der coolsten Sachen diese Woche, Bitcoiners Best. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ist eine neue Website mit beliebten Bitcoin-Ressourcen aller Art. Von Brady, von dem Citizen Bitcoin Podcast. Sehr empfehlenswerter Podcast auf Englisch, by the way. Und noch ein paar anderen, die weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dort gibt es eben eine All-Time-Best-Liste von Podcasts, einzelnen Episoden von Podcasts, Artikeln, Büchern, Threads. Und da kann man sich einloggen und dann kann man die upvoten und dann gibt es einfach irgendwie wie so ein Ranking. Ist natürlich perfekt, um irgendwie Leuten diesen Link zu senden als Introduction zu Bitcoin, weil da natürlich die mit Abstand besten Episoden, Artikel und so weiter direkt ganz oben zu finden sind. Die Website ist bitcoiners.best. Habt ihr die euch auch mal angeschaut? Habt ihr den Tweet gesehen?
Nein. Nee.
Genau.
Also muss sagen, sieht richtig gut aus, die Website.
Schau ich mir an.
Bin ich mal gespannt. Ich hab ihn mal kontaktiert, den Brady, ob er auch das plant, in anderen Sprachen rauszubringen und so weiter und so fort. Mal gucken, was er sagt. Dann, weil das wäre auch ziemlich cool als deutsche Ressource, muss ich sagen. Das würde ich mega gern Leuten schicken können, die halt vielleicht auch deutschen Inhalt nur konsumieren möchten. Ist echt cool aufgebaut.
Was ich gerade sehe hier, you must be logged in to upvote. Was eigentlich ganz geil wäre, wenn du halt für ein Upvote mit Lightning zahlen kannst.
Mit ein paar Sats zahlen kannst.
Schreib ihn an.
Ich glaube, seine DMs sind offen. Schreib ihn an.
Put your money where your mouth is, sir.
Vor allem ist es ja deswegen cool, weil dann im Prinzip häufig Bitcoiner die sind, die Votes machen, oder? Und sehr gut beurteilen können, ob ein Inhalt gut ist oder nicht. Und so kriegt man wirklich ein ziemlich cooles Ranking.
Und man könnte sogar noch hingehen und halt, wenn, also den Revenue, der bei rumkommt, halt mit dem Content Creator, der hochgevotet wird, scheren. Fände ich eigentlich eine ganz geile Idee.
Ah, ja, das ist echt eine coole Idee. Ja, hau ihn noch mal an, oder?
Ja, ich hau ihn mal an.
Oder wir starten irgendwas selbst.
Machen was Ähnliches auf Deutsch. Ja.
Was meinst du?
Wir machen was Ähnliches auf Deutsch. Ich glaube, das würde sogar ganz gut funktionieren, der deutsche Content noch relativ rar ist und du dadurch auch einen ganz guten Überblick bekommst.
Ich glaube eben auch. Können wir uns ja mal Gedanken drüber machen.
Ich habe da mal was gestartet auf GitHub, aber das ist dann irgendwie eingeschlafen. Aber ich finde, eine Webseite wäre da viel besser. Sieht da
ja, klar. Also GitHub finde ich jetzt auch keine Ressource, die du irgendwie irgendeinem Noob schicken kannst. So,
genau.
Der denkt ja erstmal, wo bin ich denn jetzt gelandet?
Also wer es jetzt auch immer hört und Bock auf so ein Projekt hat, sagt uns Bescheid.
Der darf sich melden,
genau. Wir sind am Start.
Ja, der Daniel hat noch etwas Zeit.
Und,
zumindest Ideen da einzubringen.
Gehen wir gerade kurz zum nächsten Punkt. Und zwar gab es, ich glaube auch diese Woche, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe ihn auf jeden Fall diese Woche geschickt bekommen, einen sehr, sehr guten Artikel im Schweizer Monat von Nils Melzer. Und zwar ist der UN-Sonderberichterstatter für Folter. Und der hat einen Artikel geschrieben über die Verfolgung und Folterung von Julian Assange von WikiLeaks. Und das ist wirklich ein wahnsinnig guter Artikel, wo er, also mich wundert, dass er das so als UN-Sonderberichterstatter so öffentlich publizieren kann, wo er wirklich sehr krass die ein oder andere Regierung in die Mangel nimmt und auch der ein oder anderen Kriminalität bezichtigt, sage ich mal so. Ja, mega interessant auf jeden Fall. Man sieht, dass Regierungen, wenn es drauf ankommt, halt scheinbar hier bei uns im Westen auch machen, was sie wollen, oder? Dass sie dann auch nicht wirklich was auf die Demokratie geben oder ja oder auf die Behandlung der Personen, so wie es eigentlich im Gesetz stehen würde. Da sind etliche Beispiele aufgezählt. Ich kann euch nur empfehlen, googelt den Artikel mal und lest euch den durch. Und ja, da sieht man halt auch wieder, dass es einfach sowas wie Bitcoin braucht, damit man im Zweifelsfall mit seinem mit seinem dann nicht mehr einziehbaren Geld wählen kann sozusagen. Also wenn ein Staat anfängt, sich in so eine Richtung zu entwickeln, man einfach sagen kann, okay, also kollektiv als Volk sagen kann, nee, behalten wir jetzt ein, so geht's nicht. Sehr schönes Wort, was er da genannt hatte, war, er hat gesagt, im Westen herrscht fast überall eine Schönwetterdemokratie. Also wenn alles gut ist, dann kann man die Demokratie ja so leben, aber wenn es für den Staat drauf ankommt, dann macht er sich halt seine eigenen Sonderregeln. Habt ihr da noch irgendwas dazu zu ergänzen, zu sagen, zu
Assange-Thematik? Ja, ich habe das gelesen, das hat mich auch, also es hat mich nicht gewundert, muss ich sagen.
Nee,
also,
das auf keinen Fall,
überhaupt nicht. Das hat mich überhaupt nicht gewundert und das haben ja schon viele gesagt, dass diese ganzen Anschuldigungen auch zu, er redet ja über die Vergewaltigung da in Schweden, dass die das überhaupt nicht so gesagt hätten und man hat ihnen da Vergewaltigung ins Mund gelegt. Also praktisch, die wollten ihn gar nicht anzeigen und man wollte es dann unbedingt irgendwie hindrehen. Aber ich habe noch einen anderen Artikel gelesen. Ich weiß nicht, der fällt mir gerade ein. Ich habe euch den geschickt und zwar ging es um diese Crypto.ch oder so. Das ist, glaube ich, eine Firma in der Schweiz. Und die hat Verschlüsselungssoftware oder Verschlüsselungsgeräte, hat die an Regierung verkauft. Habt ihr das gelesen?
Ja, das ist der...
Das war richtig
cool, ich arbeite ja in der Schweiz. Das ist der Megaskandal. Das ist der Megaskandal. Die haben ja wie viele Jahre, ich glaube 80 Jahre, diese Verschlüsselungsgeräte verkauft an alle möglichen Nationen, glaube ich, zur Kommunikation. Und ich glaube, der BND und CIA und oder CIA, irgendwie so, hatten einfach eine Backdoor und konnten alles mithören. Oder also auf jeden Fall die USA. Oder wie war das genau?
Ja, also die USA und der BND, die haben, die Firma stand zum Verkauf, irgendwo in den 70ern oder so. Und die haben die Firma gekauft und haben dann praktisch Hintertüren in die Verschlüsselungsgeräte eingebaut. Und jedes Land, das diese Geräte gekauft hat von der Firma, da konnte praktisch der BND und der CIA mithören in der Kommunikation. Das war dann im Iran so, damals beim Aufstand mit den Geiseln, konnten sie mithören, was die da vorhaben, was ja nicht so schlecht war. Aber dann auch zum Beispiel im Falklandkrieg haben sie dann die ganze Kommunikation abgehört. Und so wussten halt die Engländer ganz genau, was die Argentinier machen. Waren die Argentinier auch etwas überrascht, gell? Die haben auch sonst befreundete Nationen halt alle abgehört, ne? Und die Firma, die Firma gibt es ja noch immer. Ich frage mich, wie die überhaupt noch irgendwas verkaufen können. Der BND ist da irgendwann schon ausgestiegen. Ja.
Also das ist schon, und ich finde es total krass. Vor allem, also was ich am schlimmsten finde eigentlich ist, dass das hat kurz in den Zeitungen, auch in der Schweiz, eine Welle geschlagen und die Welt dreht sich einfach weiter, oder? Eigentlich, also das ist ja eine absolute Farce, das ist eine Megakatastrophe eigentlich, so, aber irgendwie trotzdem nobody cares und niemand macht was gegen den großen Bruder.
Ja, das interessiert auch keinen und es gibt viele andere wichtige News, die dann unwichtige News, die als wichtige News in den Medien dargestellt werden.
Das ist definitiv so, ja.
Aber war schon krass, also das hätte jetzt auch nicht so, das ist eigentlich der Coup eigentlich und ohne Edward Snowden wüssten wir gar nichts davon, also das wäre nie rauskommen, gell? Ja, naja, okay.
Ja, apropos wichtige News, weiß nicht, ob ihr den Tweet gesehen habt, ursprünglich von @ Bitcoin Beach und dann glaube ich von Jack Mellers geretweetet, und zwar Strike von der Zap Crew und Jack Mellers, dieser Dienst, den wir schon, glaube ich, in der vorletzten Folge mal vorgestellt haben. Er hat da mal live die Beta-Version gezeigt, war irgendwo in El Salvador und hat glaube ich, einen Drink oder irgendwas gekauft. Und er konnte dann einfach mit dieser Strike-App per Kreditkarte, also ihm wurde einfach von der Kreditkarte diese wie viel auch immer Dollar abgebucht. Und die nette Dame am anderen Ende der Leitung hat dann einfach, ich glaube, es war sogar Wallet of Satoshi, irgendwie auf irgendeinem Wallet auf jeden Fall, das entsprechende in Bitcoin zugesendet bekommen. Für ihn hatte es nichts mit Bitcoin zu tun. Er hat einfach, war einfach ein Credit Card Purchase. Und das ist, also das mal so wirklich zu sehen, wie es dann im Einsatz ist, fand ich richtig cool. Weil das ist eigentlich das, von dem immer gesprochen wurde, oder dieses Banking the Unbanked. Genauso könnte das halt einfach wirklich aussehen. Irgendjemand mitten im Urwald von mir aus irgendwo Insofern es Handynetz gibt und er ein Smartphone hat, was ja fast flächendeckend der Fall heutzutage ist, kann dann einfach Werte empfangen, ohne Bank, ohne irgendwas, ohne Einverständniserklärung. Mega cool. Habt ihr das Video gesehen?
Ja, das habe ich gesehen, ja. Ne, finde ich echt cool. Ja, also ich glaube, in die Richtung wird es auch gehen. Und was ich an der ganzen Geschichte eigentlich so toll finde, ist, dass Jack Mallers sich wirklich Gedanken gemacht hat, was der Kunde will. Weil das hat mir oft, man hat oft das Gefühl, dass manche Leute sich diese Gedanken nicht machen. Was will der Kunde wirklich haben? Ja. Und da hat er sehr viel Zeit damit verbracht und hat, und ich glaube, in diese Richtung werden dann viel mehr Apps gehen. Also ich, in dem Interview mit 21 is enough, und er hat ja auch gesagt, warum ist eigentlich keiner vorher drauf gekommen? Eigentlich eine coole Idee. Weißt du, ja, warum ist keiner vor Jack Mallers drauf
gekommen? Finde ich auch. Ja gut, das ist ja so eigentlich der moderne Ansatz im Product Design jetzt heutzutage. Das hat man ja viele Jahre nicht so intensiv gemacht, dass man heute wirklich so ein paar Iterationen, so ein paar Schleifen macht, wo es nur um den Kunden geht. Und er hat es halt gemacht. Oder die haben ja, glaube ich, auch ein, zwei andere Ideen und schon angefangene Vorschläge wieder komplett verworfen, um dann dieses Strike zu starten. Und ich glaube auch, dass das ist ein großer Wurf, ehrlich gesagt. Ja, was gab's denn noch? Caitlin Long kennt man vielleicht, Ex-Wall-Streetlerin, die aus Wyoming kommt, der Bitcoin-Hub, wo, glaube ich, auch noch jemand wohnt, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Hab ich gerade vorher noch gesehen, die hat die Avanti-Bank gegründet. Das soll eben eine digitale Assets- und hauptsächlich Bitcoin-fokussierte Bank werden. Und die bauen sie jetzt, glaube ich, im Laufe vom 2021 auf. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass sich immer mehr solche Sachen entwickeln. In Deutschland ist es ja, glaube ich, die Solaris Bank, wenn ich mich nicht irre, die so einige Bitcoin-Projekte mitmacht. Ich glaube, die ist mit Bison im Hintergrund, die ist bei Bitwala, glaube ich, am Start und auch bei so ein paar anderen neumodischen Fintech-Sachen. Finde ich ziemlich cool.
Ja, aber es gibt einige jetzt in Deutschland, die da in den Start gehen. Ich meine, klar, auch abgesehen von der Solaris Bank haben wir ja auch die Bitwala, die ja selbst auch eine Banklizenz anstrebt.
Aber haben sie
noch
nicht,
ne? Haben sie noch nicht. In München gibt es, glaube ich, die 1013, die, also es ist eine Bank, eine Tochter von der Wir Bank, die Krypto jetzt anbietet. Und dann, das ist auch diese Woche rausgekommen als News, die HYDT oder so ähnlich Bank aus München, die wohl seit 1700 noch irgendwas existiert. Ist eine Privatbank, ein relativ kleiner Laden auch wohl noch. Die gehen jetzt auch in die Crypto-Asset-Verwahrung. Von Bitcoin war da allerdings weniger die Rede und die arbeiten irgendwie mit so einem Scamcoin-Producer aus Berlin zusammen. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass da ein bisschen was passiert.
Nochmal zu Wyoming zurück. Das scheint ja so der Gegenentwurf von New York zu sein, oder? Was da ja passiert in Wyoming ist ja sehr interessant. Die Gesetze ja für Bitcoiner.
Haben die nicht auch, so ist es dort, dass es tax-free ist, glaube ich? Oder ist das in Planung? Irgendwie sowas war dort, oder?
Ja, es werden auf jeden Fall halt nicht so krasse Regeln geschrieben wie New York. Ja, und das Tolle an den United States of America ist halt, dass es halt Staaten sind und die halt, das ist sehr föderal aufgebaut. Und da hast du halt New York, die halt das sehr strikt handeln und alles verbieten. Und dann hast du den Gegenentwurf Wyoming, die das dann viel offener handhaben, weil sie einfach darauf hoffen, dass sich Bitcoin-Unternehmen da niederlassen.
Und weil sie auch in liberaler Hand sind, ne? Also ich meine, die meisten da, die in der Regierung sitzen in Wyoming, sind halt Liberale.
Okay, cool. Okay. Und das finde ich halt so richtig cool. Und das zeigt auch, dass wir in Deutschland oder in Europa aufpassen müssen, dass wir nicht zu zentralistisch werden, weil dann hast du irgendwann Brüssel, die werden sich nicht für Bitcoin entscheiden, die werden sich für die Banken entscheiden, die werden für den Status quo halt votieren. Große Organisationen, weil einfach das viel einfacher ist für Banken dort Einfluss zu haben in den Regierungen. Und du hast dann eher die Chance, wenn du kleine Staaten hast, dass dann irgendein Staat sagt, nee, wir machen das anders, und dann folgen dem vielleicht andere Staaten. wird interessant sein zu sehen, wer diesen Gesetzentwurf von Wyoming übernimmt.
Ja, bin ich mal gespannt. Ja. Okay.
Ja, dann gab es noch eine News, auch aus den USA. Der US Marshals Service hat über 4000 Bitcoins verkauft. Wahrscheinlich aus Razzien und so weiter. Ich frage mich ja teilweise echt immer, wie die da rankommen, weil wer hebt denn seinen Private Key irgendwie auf dem Rechner nur auf und oder überhaupt da auf und wie kann das immer beschlagnahmt werden? Ich check's nicht. Wahrscheinlich sind die nicht,
meistens die
sind
Leute, wahrscheinlich nicht offline, die haben diese Keys. Bitcoins wegen irgendwelchen kriminellen Geschäften und sind jetzt nicht die Pros in der Verwahrung und wahrscheinlich. Ja, wenn du da wahrscheinlich die Wohnung durchsuchst, irgendwo in der Sofaritze sind da halt 24
Wörter. Hardware-Wallet nicht.
Was meinst du?
Findest du die Hardware-Wallet nicht? Nee, es ist,
ich weiß es nicht.
Multisig kennen die nicht, okay. Das kann natürlich sein. Abgesehen davon wahrscheinlich viele von denen auch irgendwie, wenn es so gerade Darknet ist, dann sind die Server ja auch meistens online und dann wird da wahrscheinlich so viel transferiert. Naja, auf jeden Fall interessant, weil es wieder Bitcoins im Wert von fast 39 Millionen waren und die haben die natürlich nicht an einen verkauft, diese 4000 Bitcoins, also 39 Millionen US-Dollar im Wert von 39 Millionen US-Dollar. Gab also in mehreren Lots wurden die verkauft und der größte Lot war allerdings tatsächlich 2500 Bitcoin auf einen Schlag.
Echt? Ich meinte vorgelesen zu haben, das waren nur an zwei Personen. Aber in dem Fall
waren es, glaube ich, 13 und 28 waren wohl bei der Auktion dabei. Und das ist wohl auch nicht das erste Mal. Ich meine, ich habe auch schon mal von gehört von anderen Auktionen, dass es 10 Auktionen schon insgesamt gab. Das war mir auch nicht bewusst.
Krass.
Und dass halt auch der US Marshal Service bereits über 30.000 Bitcoins insgesamt verkauft hat, ist schon eine krasse Hausnummer.
Hätten sie die mal lieber behalten. Aber Markus, mal ganz kurz, ich wusste ja gar nicht, dass du, dann warst du da in den USA wieder unterwegs letzte Woche, oder wie? Hast du vom Lohn wieder zugeschlagen mit den 2500 Stück?
Ja, ich kann jetzt nicht drüber reden.
Und auf dem Heimweg direkt beim Bootsunfall wieder verloren. Meine ich nicht.
OTC, ganz mal anders. Ne? OTC.
over the sea in dem Fall dann einfach. Ja gut, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Casa hat ihre Bitcoin Inheritance Lösung released, die ist live gegangen. Und zwar ist das ein Service, der helfen soll, den Bitcoin-Nachlass zu organisieren, was ja auch immer wieder Thema ist und vor allem in der Zukunft wahrscheinlich ein großes Thema werden wird. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Detail gelesen, aber so wie ich es verstanden habe, wenn man das Modell mit dem 3 von 5 Multisig hat, dann wird da einfach ein zusätzlicher 6. Key, glaube ich, noch generiert und den kann man dem Nachlassverwalter geben. Und ja, langsam aber sicher entwickeln sich da die ein oder anderen Modelle, also neben jetzt Multisigs, die man selber aufsetzen kann, einfach irgendwelche teilweise Custodial-Modelle, wo man dann auch sicherstellen kann, dass die Nachfahren das alles geordnet hinkriegen. Und da wird es ja in nicht allzu ferner Zukunft auch, glaube ich, in der, ohne jetzt viel teasern zu wollen, in der deutschen Literatur das ein oder andere geben, was vielleicht interessant sein könnte, was so einen Nachlass von Bitcoins angeht. Aber da schauen wir mal.
Interessant.
Okay. Aber weißt du, wie das funktioniert? Für die 3 aus 5 und dann 6.
Das nee, heißt eben, das, also das habe ich, deswegen meine ich, ich habe keine Zeit gehabt, das im Detail durchzulesen. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Dass ich dachte, wenn das Setup von 3 von 5 fix ist, dann ist es so. Und habe auch nicht ganz verstanden, wie man das dann macht mit diesem 6. Key. Aber es war da ganz grob beschrieben. Ich bin jetzt nicht ins Detail. Ich dachte, vielleicht weiß einer von euch, wie das genau aussehen kann.
Vielleicht ist es in Wirklichkeit ein 3 aus 6 und man nennt so 3 aus 5 und den 6. hat dann der eine Typ oder so.
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, aber trotzdem, dieses Bitcoin-Nachlass, das ist ziemlich teuer noch, glaube ich. Du musst den, glaube ich, monatlich irgendwie $100 zahlen oder so.
Ich weiß nicht, ob sich das nicht geändert hat. Die hatten ja auch dieses Gold-Membership, wo du das, ich glaube, das Multisig mit Casa machen konntest. Das war ja auch recht teuer. Und seit sie aufgehört haben, die Node zu machen, ist es, glaube ich, wesentlich günstiger geworden.
$10 im Monat kostet es, glaube ich.
Ja, genau.
Ja, und da hast du ein 2 aus 3.
Ja.
Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass das in Zukunft noch viel, viel stärker kommen wird, weil du einfach weil Leute, die wollen dann einfach einen Ansprechpartner haben. Die wollen dann sozusagen eine Bank, und das werden wahrscheinlich die neuen Bitcoin-Banken werden.
Ich denke das eben auch. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich verstehe auch, wenn Leute sagen so, oh, aber das ist doch genau das, was wir nicht wollten und so. Das ist schon so. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, sich selber drum zu kümmern. Aber ich denke schon, dass der Großteil der Menschen, die auch gar nicht technisch affin sind und so weiter und so fort, die werden irgendwie sowas machen. Und ich denke auch, dass das eine zukünftige Rolle von Banken sein kann, da einfach einen der Keys zu verwahren.
Ich würde das nicht so negativ sehen.
Nee, finde ich auch nicht.
Und zwar hast du ja noch immer die volle Kontrolle über deine Coins. Genau. Privacy gibt es natürlich auch, muss man ganz klar sagen. Die wissen natürlich, was du machst mit deinen Bitcoins. Auf der anderen Seite, wenn du halt doch draufgehen solltest, hat deine Familie einen Ansprechpartner. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Family kann das Wort Bitcoin nicht mehr hören.
Und Markus, was hast du gemacht?
Ich habe auch aufgehört, darüber zu reden, aber der Punkt ist halt, dass, keine Ahnung, wenn einem was passiert, dann habe ich nicht das Gefühl, dass die
dazu in der Lage wären, das zu covern. Ja,
ja. Und Multisig schon gar nicht. Also habe ich. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ja.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also ich meine, da muss man natürlich auch sagen, da kommen dann wieder Banken oder halt so Lösungen wie jetzt hier von Casa kommen da natürlich schon wieder ins Spiel. Ist das Datenproblem oder beziehungsweise dass du halt deine Privacy verlierst, halt dann wieder der Nachteil. Also alle Lösungen haben irgendwie ihre Vor- und Nachteile.
Ja, genau, aber so ist es halt. Ja. Ne? So, was haben wir denn noch?
Ja, der Trace Meyer, einer meiner großen Vorbilder.
Ja, das dachte ich
leider auch. Hat sich so richtig verkackt. Also, wenn ich war echt geil, ihn auch persönlich auf der Value of Bitcoin Conference kennenzulernen, und eigentlich geiler Typ. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich check's nicht. Ich verstehe auch nicht, warum er es gemacht hat. Ne? Also, was er gemacht hat, ist halt diesen Mimblewimble-Coin zu chillen. Ne? Und das auch noch blöderweise auf einer Konferenz mit lauter Bitcoinern. Und das Ding ist halt, dieser Shitcoin, muss man wirklich sagen, dieser Mimblewimble-Coin ist ein absoluter Shitcoin. Die haben halt einfach mal 50% des gesamten Supplies gepremined. Wahrscheinlich hat er irgendwie einen Teil davon bekommen oder was, aber das ist halt einfach abnormal. Also ich meine, 50% Pre-Mine und das Trace, das dann überhaupt vermarktet, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist der größte Shitcoin, den ich je gesehen habe.
Also er hat ja auch da diesen Zettel dann an ein paar Bitcoiner rumgereicht, auf dem dann stand irgendwie in den nächsten 2 Monaten 100x, macht er ein 100x im Verhältnis zu Bitcoin. Und also ich war echt schockiert. Ich habe das auf Twitter irgendwie gesehen und dann dachte ich erst, okay, das ist jetzt wieder so ein kollektiver Joke, den ich erstmal irgendwie einen halben Tag nicht check, und dann merke ich, dass alle irgendwie einen Witz machen. Aber da war sofort, war der bei allen unten durch. Statement steht, glaube ich, bis heute noch aus, oder er hat sich, glaube ich, nicht gemeldet. Er hat sich
gar nicht mehr geäußert, ne? Ich habe nichts gesehen.
Aber ich finde
es auch. Er hat erstmal gegen Privacy-Technologien auf Bitcoin schön irgendwie gewettert und sich darüber richtig schön ausgelassen, wie kacke denn die Privacy auf Bitcoin ist. Und CoinJoin-Services einfach runtergemacht und dann, um dann halt diesen Coin zu chainen, ne? Das war alles. Also ich meine, ich hab jetzt von manchen gehört, dass das schon seit ein paar Monaten wohl so ging, dass er halt sich darauf vorbereitet hat, diesen Coin zu chainen.
Also wir reden ja bei Bitcoin immer so viel über Anreize und Anreizstrukturen und Systeme. Und das ist was, das will mir nicht in den Kopf, das verstehe ich nicht. Wenn der hat jetzt etliche Jahre immer nur von Bitcoin geredet, so viel Zeit und Muße investiert darin, sich dann einen Ruf aufzubauen, eine Reputation aufzubauen. Und ich verstehe nicht, wenn man zumindest, was man annimmt, wie viel Vermögen er hat oder welches Vermögen seins ist, verstehe ich nicht, warum man das macht. Also entweder, das ist
ein riesiger, oder sich riesiger Witz am Ende so.
und er ging voll nach hinten los. Oder wie du sagst, er hat einfach die ganze Kohle verloren und das war so, hat sich gedacht, jetzt mache ich noch einmal so einen Ding und dann verpisse ich mich aus dem Space. Keine Ahnung, aber ich kann es mir auf jeden Fall nicht erklären. Ich verstehe es nicht.
Nee, es macht doch echt keinen Sinn. Aber das Krasse ist ja, dass der Coin danach also richtig, richtig gedroppt ist. Wobei Simon Francis hatte das gepostet auf Twitter mit einem Chart dazu. Irgendwie
90%,
so, ja, ja, 90% runter ist schon krass. Ich habe aber jetzt mal geschaut noch und der ist ja bei CoinMarketCap ist der ja gar nicht gelistet seit, also erst seit drei Tagen oder so. Krass. Da hat er natürlich irgendwie, zeigt er Minus von 40% an, irgendwie wahrscheinlich innerhalb von 24 Stunden. Aber wenn du mal guckst, auf welchen Exchanges der eigentlich gelistet ist, da ist gar nichts wirklich dabei. Und auf Huo, auf Hotbit, ja, was auch immer das ist, Hotbit ist ja wohl seit Ende letzten Jahres gelistet, dieser Shitcoin. Und krass, da ist irgendwie seit dem 18. Februar überhaupt gar kein Volumen mehr vorhanden. Das ist einfach so, wie als wäre es abgebrochen, als hätten sie das Trading da eingestellt.
Ja, komisch. Also,
das ist irgendwie ganz strange, dieses Ding. Ich meine, wenn er schon irgendwie sagt, okay, Mimblewimmel ist eine geile Technologie, die ich chillen will, warum dann nicht Grin, ja? Das ist wenigstens komplett fair gestartet. Da gibt es kein Pre-Mine und nichts. Aber dieses Mimblewimble-Coin macht überhaupt gar keinen Sinn.
Vielleicht ist es auch alles nur, das hört sich alles irgendwie wie ein Witz an.
Ich finde auch, ja. Gell, denkst du das auch?
Ja. Habe ich auch schon
gedacht. Ich habe Gefühl, der kommt in einem Monat so irgendwie mit irgendwas an den Start und sagt, Jungs, ich habe euch alle verarscht oder so, ich weiß es nicht.
Schauen wir mal, aber ich glaube, selbst wenn er das macht, das hat er verkackt. Ich hätte auch tausende von Follower auf Twitter verloren.
Echt?
Ja, ja. Ach, krass. Also ich hab zwar ein paar Mal reingeschaut, es ist echt krass runtergedroppt. Ich habe mir selbst auch entfolgt.
Heavy. Ja, wie sagt man so schön, entweder man stirbt als ein Held oder man wird selber der Schurke, ne?
Ja. Also, was ist das für ein Geräusch?
Also, das ist was Netz los hier.
Sorry, Jungs. Sorry, das bin ich. Sorry, Jungs.
Helikopter unterwegs oder was?
Schatzi, gehst du bitte raus und holst Helikoptergeld? Das war mein Helikoptergeld gerade, kommt gerade.
Sind sie bei dir schon durch? Sind sie bei dir schon durch? Dann geht's
bei mir. Bei mir sind sie schon da.
Okay.
Ja, waren sie bei euch noch gar nicht mit dem Helikoptergeld?
Die kommen noch heute Abend. Aber was ist denn das, Markus? Erzähl mal, was war da denn los, würde der Stefan Raab so sagen.
Also, das Helikoptergeld ist ja ein Konzept von, warte mal, wie kriege ich den Namen richtig hin? Wie hieß der? Nicht Milton Friedman, sondern, wie hat die eine das versprochen? Jetzt fällt es mir nicht ein.
Milton Keynes,
genau. Ein Konzept von Milton Keynes. Okay. die heißen doch alle Milton irgendwie. Und es ging halt darum, wenn du halt schnell Geld sozusagen verteilen willst in der Bevölkerung, gibst halt jedem etwas Kohle. Und Hongkong steht ja praktisch im Rücken zur Wand. Also erst die Proteste und jetzt halt das Virus. Und jetzt haben sie sich halt entschlossen, jedem permanenten Einwohner von Hongkong $1,300 zu geben, also 10.000 Hongkong-Dollar. Und das ist praktisch, das nennt man Helikoptergeld, wenn man halt jedem einfach Cash verteilt. Und das ist klar, warum sie das machen. Sie wollen irgendwie die Wirtschaft ankurbeln mit gedrucktem Geld. Das sind, glaube ich, 140 Milliarden, die hier gedruckt werden.
Ja, das ist schon, schon echt krass. Ich muss zugeben, ich selbst habe dann auch erst groß rumposaunt, die Inflation. Aber sie haben das ja scheinbar aus Geldreserven gezahlt. Da hat der Hasu bei uns im Community-Chat heute einen Link geschickt. Dann ist ein bisschen eine Diskussion losgebrochen. Wie seht ihr denn das, dass, wenn sie das in ihren Reserven hatten und es nicht irgendwie angelegt war, dass es dann ja eigentlich den gleichen Effekt hat auf die Wirtschaft, wie wenn es Inflation ist oder weil es davor einfach...
Ich sehe da eine andere, ich habe das gar nicht gelesen.
Nicht? Das hat der Hasu heute gepostet, also im Prinzip war es ein kurzer Tweet, in dem stand, wenn ich mich nicht irre, also einmal war es ein Tweet, der das, lass mich kurz überlegen. Nee, also auf jeden Fall war eine Quelle, die gesagt hatte, oder war in der Diskussion dann, dass es denselben Effekt hat, wenn es davor gehortet wurde, sozusagen von Hongkong selbst und dann wieder in den Markt kommt, dass es dann einen ähnlichen Effekt hat, wie als wenn es Inflation wäre. Was wolltest du sagen?
Als Preisinflation. Aber ich sehe das größte Problem hier, dass diese Geldreserven oder die Dollarreserven, die sie haben, ich weiß nicht, ob es hier um die Dollarreserven geht oder die Hongkong-Dollar, aber der Hongkong-Dollar hat ja ein Peg zum US-Dollar. Und der steht ja eigentlich schon länger sozusagen unter Beobachtung, weil ich glaube nicht, dass sie den noch lange halten können. Und irgendwann müssen sie diesen Peg aufgeben, weil das meiste Geschäft von Hongkong läuft ja jetzt nicht mehr mit den USA, sondern mit Mainland China.
Ist das ein 1:1-Peg?
Ja, der ist okay. Halt, also...
Also ein Hongkong-Dollar ist ein US-Dollar?
Nee. Das ist nicht 1:1, okay, sondern er ist an den US-Dollar gekoppelt, aber nicht 1:1, sondern...
Okay.
Muss man ausrechnen, 10.000 Hongkong-Dollar
sind 1.300. Ja, das stimmt ja, 10.000 waren 1.300, dann kann das
und, natürlich nicht sein. Und deren Reserven sind ja immer weiter runtergegangen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da in nächster Zeit ein Riesenproblem sehen werden, wenn dieser Peg, wenn sie den aufgeben müssen. Irgendwann ja,
das,
gehen die Reserven
das halt kann natürlich passieren, ja. Wie seht ihr denn das? Denkt ihr... Das Mittel wirkt jetzt überhaupt und sie können damit die Wirtschaft, den Konsum ein bisschen ankurbeln oder denkt ihr eher, dort herrscht so Krisenstimmung, dass Leute das Geld sofort nehmen und damit versuchen, in irgendwelche wichtigen Safe Haven Assets zu flüchten, à la Gold und Bitcoin?
Schwer zu sagen. Ich glaube, viele checken das ja gar nicht, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, rauszugeben. Das ja, ist auch das, mal so das ja. Ding, dieses Opt-out, Opt-out in Gold oder Bitcoin, das ist für viele ja noch gar nicht so wirklich ein bewusstes Szenario.
Ja, das stimmt, aber ich habe mich halt gefragt, so, wenn ich jetzt gerade dort leben würde und erst diese Proteste, mega Aufruhr, jetzt dieser Virus, dann wäre das Letzte, was mir in den Sinn kommt, wenn ich 1.300 Schutz bekomme, irgendwie, ah, cool, jetzt gehe ich shoppen, so, nee.
Das machen naja, Menschen gut. Noch nicht.
Vielleicht wirst du halt auch irgendwie schauen, dass du zumindest irgendwie Essen einkaufen gehst und
das kann mir gut
vorstellen, dass natürlich auch durch das, was halt alles passiert ist, durch geringere Zufuhr und höhere Nachfrage die Preise vielleicht auch angestiegen sind und du halt froh bist, dass du halt mehr Geld hast, um es halt entsprechend auf das zurückgreifen zu können, was du normalerweise auch kaufen würdest. Aber wer weiß, so tief geht der Artikel ja leider auch nicht, ne?
Nee.
Aber ich sag's euch, wir werden Helikoptergeld auch noch in Europa erleben.
Wie erleben? Der ist doch gerade da. Hallo? Der
wo war ist denn das da? Bei mir.
Der war doch bei mir gerade eben. Also ich Schatzi, bringst du das Geld rein, Schatzi? Du hast
von Hongkong rüberfliegen lassen.
Du hast gerade deinen Wohnort verraten, Markus, in Hongkong.
Nee, ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir... Es sind ja so viele ökonomische Konzepte, die Menschen nicht verstehen. Allein schon, was habe ich heute wieder gehört, dieses Exportweltmeister. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören, muss ich ehrlich sagen. Das ist sowas Dämliches. Wie kann man, also die Leute sind noch stolz darauf, weißt du. Wir schicken unsere Produkte ins Ausland und die geben uns dafür Kredit oder halt so. Ja, wir schreiben es an. Weißt? Und dann sagen wir, hey, wir sind die Besten. Ne? Und also das ist so bescheuert. Egal. Ich glaube, das führt zu weit, aber...
Aber die zahlen uns doch, Markus. Allerdings kommt ja, der Kredit, genau. Den sie aufnehmen, um zahlen zu können.
Wir kriegen dann...
Das ist halt schon echt pervers.
Griechische Staatsanleihen als Gegenleistung für unsere Produkte. Weißt? Dann finden wir das auch noch toll. Gell? Naja,
egal. Nee, aber ich meine, wir werden das in Europa erleben und ich frage mich auch, was passieren wird, wenn das kommt und mehr Leute verstehen, sie können halt ein Opt-out aus dem System machen und nutzen das halt für sich. Sag mal, wenn du jetzt 1.000 Euro im Monat Helikoptergeld bekommst oder auch bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würdest, das Helikoptergeld ist ja nur einmal, aber sagen wir mal, es wird sogar eingeführt, dass es regelmäßig einmal im Quartal oder einmal im Monat kommt, du würdest ja wahrscheinlich hingehen und das sofort in Bitcoins setzen, oder?
Ja, das werden die anderen Menschen werden halt dann sich, weiß nicht, die Preise werden ja dann anziehen. Also ich denke mal, wenn es einmalig ist, werden die Preise nicht langfristig anziehen, weil die Menschen ja nicht anfangen und sich eine größere Wohnung holen oder das wird ja, weil wenn du es einmalig kriegst, wirst du jetzt dein Verhalten nicht großartig ändern.
Mhm.
Ja? Das ist ein kurzes Strohfeuer, aber wenn du es dann wirklich so als monatliches Grundeinkommen eben bekommst, dann wirst du dich ja anpassen auf dieses neue Niveau.
Ja, dann müsste ja, wenn, also wenn es wirklich als Grundeinkommen kommt, dann müsste ja die Schere recht fix auseinandergehen, also zwischen denen, die natürlich sowieso schon Immobilien etc. Assets haben und aber auch denen, die sagen, okay, ich nehme das direkt, ich verdiene ja noch meinen Lohn, ich nehme das direkt und wechsle das sofort in Satz, oder? Da muss ja die Schere mega schnell auseinandergehen.
Ja, Geldmengenausweitung hat immer eine Auswirkung auf die Vermögensverteilung.
Ja, eben, aber es ist krass dann, oder? Weißt du, wenn du es, dann gibt es die Leute irgendwie, die paar, die sagen, okay, ich schiebe das sofort in Bitcoin und irgendwie schon so nach wenigen Jahren sieht man sofort, okay, den einen rennt der Sand durch die Hände, oder? Und die anderen können zumindest irgendwie was ansparen.
Und ja, dann wird sich das ausbreiten,
genau,
ja, wie ein Lauffeuer ausbreiten.
Das wollte ich gerade sagen. Klar.
Das ist halt das Ding, aber, und das ist auch der Punkt, warum Bitcoin meines Erachtens unausweichlich ist. Und der Grund dafür ist halt, dass Helikoptergeld oder auch ein bedingungsloses Grundeinkommen irgendwann unausweichlich sein wird, um halt die Ideen der Modern Monetary Theory auch umsetzen zu können. Und natürlich auch gleichzeitig die Wirtschaft ohne einen Crash am Laufen zu halten. Und das ist immer mal ganz ehrlich, ein Crash wollen wir alle nicht. Also da lieber dafür sorgen, dass die Geldmenge ausgeweitet wird und von mir aus auch über bedingungsloses Grundeinkommen verteilt wird, solange wir dadurch einen smoothen Übergang in eine Bitcoin-Wirtschaft schaffen. Also das würde ich sogar unterstützen.
Mein Problem ist, dass die Menschen das zu spät erkennen werden. Das ist ja wie mit dem Coronavirus jetzt gerade. Ich fand es ja ganz interessant, wenn du dir irgendwie Nahrungsmittel für 10 Tage bunkerst. Ich meine, das ist No-Brainer, sich, wenn man sich anschaut, was da passiert, sich ein paar Nahrungsmittel daheim anzulegen. Weil die meisten Leute heutzutage haben ja keine Nahrungsmittel für 3 Tage daheim.
So. Aber nicht auf einen Schlag, so wie der Typ in dem Bild. Oder den ganzen Einkaufswagen voll hat und voll hängen hat und dann noch das ganze Einkaufsband oder Kassenband voll mit Instant-Nudeln.
Aber also, ja, das sind ja die Kassenbeispiele, aber mal ganz ehrlich, sich einfach für 2 Wochen oder so Nahrungsmittel daheim zu bunkern, wenn man schon sieht, dass sowas kommen könnte, einfach nur, um dem zu entgehen, sich mit anderen Typen im Supermarkt dann um die letzten Nudeln prügeln zu müssen. Ist ja eigentlich ein No-Brainer. Und trotzdem
sehe ich genau wie du. Ich habe das heute mit ein paar Kollegen diskutiert gehabt. Und da kommen dann natürlich gleich so bescheuertes, oh, Prepper-Witze und so, ne, und so Zeugs, oder? Und da habe ich ganz klar gesagt, hey, pass mal auf, ich hole mir hier nicht Essen für 10 Jahre. Aber ja, für 1 bis 2 Wochen was zu Hause zu haben, falls irgendwas, egal jetzt, ob das dieser Virus ist, aber das können ja tausende Sachen, kann eine Naturkatastrophe, irgendwas passieren. Also es ist ja, wie du sagst, das ist ein No-Brainer. Das kostet dich, was weiß ich, 200 Euro vielleicht. Und wenn irgendwie sowas passiert, dann kannst du erstmal zu Hause bleiben, oder? Kannst deine Nahrungsmittel zu dir nehmen, hast Wasser da und musst, wie du sagst, dich nicht mit irgendwelchen Verrückten prügeln in der Innenstadt. Also verstehe ich auch nicht. Verstehe ich gar nicht, wie man das sogar noch für Quatsch halten kann. Ganz komisch.
Ja, du hast halt auf der einen Seite, was kann passieren, wenn jetzt dieser Virus jetzt nicht so schlimm wird, wie gedacht, ist alles okay, dann
hast du einfach ein paar Dosen zu Hause.
Ja. Ja. Und auf der anderen Seite kannst du daheim bleiben und musst eben nicht auf Straße.
Musst du nicht auf Straße.
Musst du nicht auf Straße.
Musst nicht auf Straße.
Ganz krass. Ich glaube ja langsam doch.
Ey, danke für die Gruppe. Alter.
Genau. Ey, ich glaube ja langsam doch, dass du in diesen YouTube-Videos davor kommst.
Trading funktioniert.
Lasst uns mal hier zum heute sehr, sehr, sehr kurzen Technical Part.
Markus, du bist der
beste
Mann,
ey.
Beste Mann, Markus.
Bester Mann, Markus.
Oh, ich liebe das. Ich hätte es gerne als Klingelton. was wollte ich sagen? Ja, eben, lasst uns mal den heute, weil keiner der Techies da ist, den sehr, sehr, sehr kurzen Technical Part noch angehen. Es sind eigentlich nur 2 kleine Punkte und dann sind wir durch für heute. Und zwar einmal
merkt wirklich das kein.
Ja, genau.
Einmal eine Stunde lang Non-Tech.
Einmal die Phoenix Wallet für Android. Da gab es ein Update 1.2.0. Und neben so regulären Bugfixes, die es immer mal wieder gibt, sind jetzt scheinbar auch die Gebühren wesentlich niedriger. Die waren wohl davor so für Lightning-Verhältnisse noch recht hoch. Das haben sie jetzt auch gefixt und die sind jetzt super, super niedrig scheinbar. Ja, coole Wallet. Ich warte immer noch drauf, dass die auf iOS landet. Ich hoffe.
Mega nice. Und ich finde auch, es sollte mehr solche Services geben, wie, so Dienstleistungen, wie Eclair sie bringt und dann halt Wallets wie Phoenix im Vordergrund. Weil ich glaube, das ist das, was halt das Lightning-Netzwerk auch nachher einigermaßen dezentral gestalten. Mhm. Oder dafür sorgt, dass das Lightning-Netzwerk dezentral ist. Aber auf der anderen Seite, und das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, glaube ich zumindest, bringen so Phoenix, also so Wallets wie Phoenix mit Liquiditätsdienstleistern im Hintergrund halt lösen das Problem von KYC. Weil auf die Art und Weise kannst du in Europa einen Dienst anbieten, einen Bitcoin-Dienst, der super einfach zu bedienen ist, der wirklich simpel ist, wo du sofort Bitcoin empfangen und damit zahlen kannst. Und du brauchst kein KYC machen, du verwaltest keine Gelder für deine Kunden und nichts und kannst trotzdem mit Gebühren Geld verdienen im Hintergrund. Ja. Mega geil. Also ja. echt cooles Modell und ich hoffe mir, und wirklich, Leute, wenn ihr das hört und Unternehmer seid, von mir aus forkt alles, was Eclair Open Source hat und baut das halt unter einem eigenen Brand nochmal auf. Wir brauchen wahrscheinlich hunderte von solchen Brands.
Da ist was dran.
Also hunderte von solchen Dienstleistern und Apps. Ist ja völlig egal, weil es ja alles interoperable. Ja, ihr könnt das forken und mit einem eigenen Brand rausbringen. Geil. Spricht meines Erachtens nichts dagegen.
Ladet euch jetzt den 21-Wallet herunter.
Genau, wir machen eine eigene 21-Wallet. Übrigens, ihr könnt auch investieren, nice. Sodass wir die Liquidität zur Verfügung stellen mit einer Rendite von 2%, die wir über die Gebühren einsammeln. Ja, das ist halt das Problem. Du musst natürlich irgendwie dazu in der Lage sein, noch die Liquidität zur Verfügung zu stellen, was natürlich auch zumindest bedingt, dass du halt ein bisschen Kapital hast und auch gut darin bist, deinen Node zu managen und die Liquidität deines Nodes zu managen. Ja, yes. Und dann noch letztes Update, MyNode, für alle, die MyNode laufen haben, falls ihr es länger nicht mehr aufgerufen habt, bitte aufrufen. Vor 2 Tagen ist ein neues Update rausgekommen. Entweder manuell installieren, wer nicht Premium hat, wer Premium hat, einfach auf Update klicken. Was ist Neues dabei? Eigentlich jetzt nichts Besonderes, hält sich in Grenzen. Sind so ein paar, jetzt habe ich es nicht mehr offen, doch hier ist es genau. Ein paar Improvements beim Docker-Container. SSD-Detection und Quicksync wurde optimiert. Und dass man den Produkt-Key nicht mehr auf der Settings-Page sieht, das fand ich jetzt nicht so schlimm, aber gut. Und was ist Early-Beta-Upgrade-Support? Checke ich nicht, was es ist. Ein paar Bugfixes, die sind natürlich das Wichtigste.
Okay. Daniel, hast du die MyNode laufen? Oder?
Ich habe MyNode laufen, genau. Und ich habe noch so eine Cypher-Node laufen und ich bastel noch, das ist noch eine ziemliche Bastelei, bastel noch ein bisschen mit Raspberry Bolt rum. Raspberry Bolt. Nee, Raspberry Blitz, ne?
Und auf was hast du MyNode laufen?
Auf einem Raspberry 4.
Raspberry 4, okay. Ja, das ist...
Das ist so mein, ich sag mal so, das ist mein Lightning, also wenn ich mit Lightning, ich habe mittlerweile, glaube ich, irgendwie 4 Lightning-Wallets, alle auch überall irgendwie so mindestens 1 Mio Satz drauf. Und jetzt, das ist das erste Mal, dass ich jetzt, sagen wir mit einem eigenen Node und mit Routing rum experimentiere und ein bisschen Liquiditätsmanagement ausprobiere. Und das geht natürlich, muss man wirklich sagen, das ist ganz cool mit MyNode, weil du hast halt das Ding innerhalb von kürzester Zeit aufgesetzt. Du hast alle wichtigen Tools fürs Management mit drin. Du kannst dein Joule connecten. Du kannst dich mit deiner Zap-Wallet direkt connecten. Ist schon mega praktisch. Das Einzige, was ich noch nicht hinbekommen habe, ist es von außerhalb meines Netzwerks drauf zuzugreifen. Müsste ja über Tor gehen, aber das habe ich noch nicht hinbekommen.
Okay. Ja, nice. Das wäre es soweit für heute, oder? Habt ihr noch was? Hat jemand noch was?
Nö. Ich habe Schnupfen und Husten, glaube ich. Aber das bedeutet nichts.
Markus, willst du dich nochmal irgendwas aufregen vielleicht?
Sollen wir uns vielleicht mal...
Der Rant fehlt heute noch.
Sollen wir uns vielleicht mal treffen, weißt du, nicht nur übers Internet so. Alle mit Masken.
Ich wollte gerade sagen, schade,
warten wir doch einfach bis Anfang Juni, oder? Bis dahin sollte das Thema gegessen sein.
Falls der Markus dann noch da ist, ne? Wenn er nicht ist.
Es sterben ja nur ältere Leute, habe ich gehört.
Ja, das ist natürlich jetzt, liegt im Auge des Betrachters, ne?
Was ist alt?
Also, macht's gut.
Schönen Abend. Schönen Abend zusammen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
I will explain cryptocurrency by clicking the link to TV's most beloved scientist, Mr. Jim Parsons.
People think I'm a nerd, but I'm actually super cool. That's why I'm here to talk about the really cool subject of distributed consensus-based cryptocurrency. Kachinga. Could a nerd do that? I don't think so. For cryptocurrency to work, we need a record of every transaction that occurs. These are recorded in what's called a distributed ledger.
I'm a consensus of shared and synchronized digital data spread across multiple platforms from Shanghai to Grenada. Each day I'm closer to being cash of the future, not in your wallet, I'm in your computer. Oh yeah.
When you use the currency, the transaction is recorded in the ledger.
I can dig it.
And when one ledger book gets filled up, we add to a chain of previous books. That's the blockchain.
Later, glitches.
If you'd like to learn more about how cryptocurrencies work, here's everything else you need to know. And goodbye from me, super cool Jim Parsons.